will mit dem Fußball nichts zu tun haben. Ich will Max Eberl sein.
Fabrice, das ist der Einstieg in diese Folge und es war eine sehr außergewöhnliche, emotionale Pressekonferenz in Gladbach. Was sind deine ersten Gedanken, wenn du hörst, dass jemand einfach nur Max Eberl sein will?
Ja, also vielen Dank erstmal, Robin, für den coolen Einstieg. Ja, also als ich es gelesen habe, so richtig glauben konnte ich es nicht. Also mir wurde zu dem Zeitpunkt dann wirklich auch einfach mal bewusst, welche Bedeutung Max Eberl für den Fußball hatte. Also irgendwie, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Meine ersten Gedanken waren, die Bundesliga ohne Max Eberl kann ich mir nicht vorstellen. Das kommt aus dem Munde eines Kölner. Ja, das muss ja auch mal gesagt werden. Man muss einfach sagen, Max Eberl, ich habe ihm extrem gerne zugehört und er war einfach so ein Gesicht der Fußball-Bundesliga. Sehr oft in den Medien vertreten, vor der Kamera, hat sich immer gestellt, hat sich nie verstellt vor allem. Deshalb, das war schon irgendwie so ein Schock erstmal. So ein Schock, ja.
Für mich verkörpert er auch diese Kontinuität einfach in Vereinen wie Gladbach. Das ist für mich irgendwie, das ist sympathisch, das passt zusammen. Und jetzt brechen uns hier sogar auch noch die ganzen kontinuierlichen Gesichter weg, die wir mit gewissen Vereinen halt eben einfach in Verbindung bringen. Und also es ist jetzt nicht so, dass ich schockiert war, weil er hatte ja schon mal eine kleinere Auszeit genommen, wo es ihm, glaube ich, einfach auch nicht gut ging. Und jetzt aber sich mit dem Gedanken anfreunden zu müssen, dass Gladbach einfach ein Gesicht verliert, was jeder zu schätzen wusste, was für jeden greifbar war, ist schon irgendwie einfach, es macht so klar und deutlich bewusst, dass dieses Geschäft um den Fußball herum, um die Vereine herum, egal auf welcher Ebene, einfach komplett durchseucht ist. Also man kann da nicht immer nur blind auf die Medien hauen, weil eigentlich auch jeder Verein die Möglichkeit hat, ja, in den Chefetagen, in den Managerpositionen wirklich nicht nur eine Person einzustellen, sondern das einfach in mehrere Hände zu geben, was dann aber auch wieder einfach die Situation nicht leichter macht. Es ist einfach, es ist krank. Ich glaube, wenn man Max Eberl zugehört hat, hat man da jetzt auch nicht diesen Manager gehört, sondern da hat man wirklich einfach eine Privatperson gehört, die zufälligerweise in einem Verein eingestellt ist. Und es waren wirklich emotionale Worte und ich finde es irgendwie total notwendig, darüber erstmal nicht zu sprechen, sondern das einfach mal ein, zwei Tage wirken zu lassen. Also für mich war es auf jeden Fall so, dass ich das irgendwie einfach mal ein, zwei Tage habe wirken lassen und mir dann im Nachgang so meine Gedanken gemacht habe. Und was waren deine ersten Gedanken, als dir klar war, okay, 13 Jahre hast du gerade gesagt, das ist schon sehr, sehr viel. Das ist die Hälfte meiner Existenz. Was waren deine ersten Gedanken? Hast du über Nachfolger nachgedacht? Hast du über Gladbach nachgedacht, weil sie ja auch sportlich jetzt gerade eine absolute Talfahrt hinter sich haben? Was war so der erste Querverweis?
Ja, also ich sag mal, nach dem Schock, wie du es gesagt hast, da habe ich mir irgendwie die Frage gestellt, okay, geht das da jetzt wirklich völlig den Bach runter bei Gladbach? Weil Max Eberl ohne, oder Borussia Mönchengladbach ohne Max Eberl, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und man hat ja auch wirklich gesehen in der Pressekonferenz, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist. Ne? Und dass er das nicht eben mal eben, ach, läuft gerade nicht so gut. Er hat für sich und aber auch für Borussia Mönchengladbach entschieden, weil das fand ich auch sehr ehrlich, was er da gesagt hat, von wegen, dass er auch in letzter Zeit nicht mehr dieses Herzblut, ich kann es jetzt gerade nicht zitieren, aber es ging so ein bisschen in die Richtung, dass er gerade auch dem Verein nicht mehr zu 100% das geben konnte, oder das er mal geben konnte eben. Und das fand ich sehr, sehr aufrichtig, sehr, sehr ehrlich. Und ich habe da natürlich schon, ja, sehr, sehr schnell an Gladbach gedacht, an die sportliche Situation. Aber ich sag mal, jetzt kann der Verein zeigen, dass ja die letzten Jahre auch unter Max Eberl eben kein Zufall gewesen sind. Ja, ne, gerade aus solchen Situationen, vielleicht auch für Max Eberl ein Stück weit, setzt man ja manchmal auch so ein Stück weit Kräfte frei. Die Mannschaft, der Kader ist qualitativ immer noch super aufgestellt. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gladbach wirklich aktiv, ja, wenn ich die Tabelle mir anschaue, sind sie im Abstiegskampf, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube tatsächlich, sie kommen da raus. Ja, das spricht jetzt erstmal gar nicht mal so viel für, einfach auch aufgrund der Nachricht über Max Eberl. Dennoch, ich glaube, die Mannschaft wird es gut wegstecken. Etwas, was mir und Robin, du wusstest, dass ich das ansprechen werde. Etwas, was ich tatsächlich so ein bisschen geschmacklos fand, ich weiß gar nicht, wie sehr ich es jetzt aufmachen möchte. Es haben sich ja viele dazu geäußert. Ja, und das zeigt auch einfach, welche Bedeutung, welche Relevanz Max Eberl für den Fußball hatte. Toni Kroos, ne? Schöne Grüße. Irgendwo auch Konkurrenz für unseren Podcast. Einfach mal lupen. Ne? Da wollen wir irgendwann mal hin. Ne? Also deswegen sehe ich Toni Kroos einfach als einen Konkurrenten jetzt gerade mal. Nein, Spaß beiseite. Hat natürlich unfassbar viel erreicht. Über die Person Toni Kroos wollen wir jetzt auch gar nicht reden. Ich fand es nur so ein bisschen blöd, dass er dieses Zitat von wegen der Mann hat Eier rausgebracht hat, weil es war eine emotionale Situation. Max Eberl hat Unfassbares über Jahrzehnte jetzt geleistet für Borussia Mönchengladbach und dass dieses Zitat jetzt so hochgehängt wird von wegen, ach, der Mann hat drei Eier oder der Mann hat Eier, finde ich, ich finde es einfach so deplatziert. Also warum muss das jetzt irgendwie mit Männlichkeit, mit Eiern irgendwie in Verbindung gebracht werden? Warum? Also kannst du dir da nicht irgendwas Besseres einfallen lassen? Und was mich fast noch mehr gestört hat, dass das dieses Zitat dann so millionenfach aufgegriffen wurde. Also, liebe Leute, wo sind wir denn? Also warum muss, das ist für mich völliger Quatsch. Völliger Quatsch, sowas völlig deplatziert, völliger Quatsch. Und ich glaube auch Max Eberl fand das nicht cool. Also guck mal, du holst da auf der Pressekonferenz und das sind ehrliche Tränen. Das sind absolut ehrliche Tränen. Und dann hat ein Toni Kroos nichts Besseres zu tun, als so ein Quatsch zu, also ist meine Meinung, ne? Könnt euch uns auch gerne über Instagram jederzeit Nachrichten zukommen lassen. Ich bin auch gleich auf deine Meinung gespannt, Robin. Aber für mich ist dieses Zitat völliger Quatsch.
Also ich sehe das, um ehrlich zu sein, sehr, sehr ähnlich aufgrund der Tatsache, dass du halt wirklich sehr, sehr viele Optionen hast, eine angemessene Reaktion irgendwie durch die sozialen Medien zu peitschen, ich finde es sowieso immer, Leute, nehmt euch wirklich irgendwie ein, zwei Tage Zeit, das kurz sacken zu lassen. Man muss auch nicht jede einzelne Regung sofort kommentieren. Ich glaube, Chris Kramer hat es auch einen Tag später, hat er Worte gefunden, die für mich halt großartig sind, die für mich auch das wirklich Wesentliche nach außen kehren. Und erstmal gibt es nichts Schlechtes, wenn ein Spieler wie Toni Kroos darauf reagiert und Worte dafür findet, aber dann würde ich mir halt einfach kurz mal Zeit nehmen. Du kannst dir das ja alles denken und vielleicht war das wirklich auch sein erster Gedanke, den er ganz authentisch nach außen gekehrt hat, aber es wird sowieso schon genug Müll in den sozialen Medien wirklich breit getreten und rumgereicht. Und das, was ein Toni Kroos sagt, hat natürlich eine immense Reichweite. Und dafür finde ich es halt ziemlich schwach. Gerade auch heute hat die Bild auch genauso einen Schwachsinn getitelt, irgendwie, dass das die Eier sind, die Oliver Kahn mal gefordert hat. Das ist nicht nur komplett konzeptlos und an den Haaren herbeigezogener Quatsch, sondern es ist wirklich einfach, da geht es um Menschen, der einfach einen Verein über alles liebt, der nur Positives für diesen Verein bewirkt hat und sich auch in der Zukunft mit Sicherheit nicht einen negativen Pakt wünscht, sondern einfach an einer Aufgabe kaputt gegangen ist, die total menschlich ist. Weil wenn man sich das gerade anguckt, was da passiert, ich habe vor allem auch, deswegen meine Frage auch eben an dich, was deine ersten Gedanken waren, weil ich dann sofort das letzte Jahr einfach mal von Gladbach Revue habe passieren lassen. Und da sind Dinge passiert. Also du musst dir das mal überlegen. Du sitzt da in den Geschäftsräumen, planst mit sehr wenig Geld, dir fehlen Millionen. Du kriegst die Spieler nicht weg. Du kannst einem Ginter keinen neuen Vertrag geben, weil er einfach nicht, also er will Wertschätzung, aber du hast sie nicht in der Tasche stecken, diese Wertschätzung. Dann hast du diese Corona-Situation, sitzt in leeren Stadien. Du musst dir das einfach mal vorstellen, was das für Max Eberl auch bedeutet haben muss, wenn du 13 Jahre dafür sorgst, dass jeder in dieses Stadion kommt und sich guten Fußball anschauen möchte. Und das ist auf einmal nicht mehr der Fall. Und du kannst dagegen nichts machen. Du bist alleine mit dieser Situation, gerade in dem Moment. Und dann geht die Tür noch auf und irgendeiner sagt dir, ja, Brelembolo ist bei einer Corona-Party übers Dach geflüchtet und dann musst du dich noch mit Tiküs beschäftigen, der die Spieler anrotzt. Lauter diese Sachen, mit denen wirst du alleine gelassen. Du hast ja noch nicht mal die Zeit, das emotional zu sortieren, zu selektieren, weil 5 Minuten später geht wieder die Tür auf und irgendeiner will was von dir. Und wenn du das alles zusammenrechnest, finde ich es einfach umso schöner, dass dieser Mensch eine Entscheidung für sich getroffen hat und nicht die nächste für den Verein getroffen hat, sondern einfach genau im richtigen Moment an sich gedacht hat. Und ich wünsche nicht nur dem ganzen Verein einen gesunden, vernünftigen Umgang mit der Situation, sondern ich wünsche vor allem auch erstmal Max Eberl, dass ihm genau die Dinge begegnen, die er sich wünscht. Und nicht irgendwie, ja, ich hoffe, du bist bald wieder gesund. Und der Mann hat so viel Würde in diese Pressekonferenz gepackt, dass es sowieso unumgänglich ist, dass er irgendwann wieder für den Fußball arbeitet. Aber ich wünsche ihm tatsächlich als erstes erstmal, dass ihm all diese Dinge begegnen, die er sich wünscht, die er als Privatperson verpasst hat, auf die er verzichtet hat, weil ja permanent irgendwas von ihm gefordert wird. Und das ist schon Wahnsinn. Diesen Druck aushalten zu müssen, ist sowieso sehr exklusiv, schafft nicht jeder. Und ich hätte mir gewünscht, dass ein Toni Kroos sich da vielleicht irgendwie ein, zwei andere Worte zurechtgelegt hätte, weil das ja jetzt auch ein Thema ist, mit dem sich eigentlich jeder beschäftigen sollte, was sowieso omnipräsent ist. Man spricht permanent darüber, was im Fußball alles falsch läuft und die Taktung und die Intensität und irgendwie geht die Romantik verloren, all das. Aber da hätte man mehr rausholen können.
Ja, also um das auch nochmal klarzustellen, natürlich nicht der Inhalt ist Quatsch, sondern einfach die Wortwahl. Ich weiß nicht, ob ich das eben vor lauter Rage noch erwähnen konnte, aber ich glaube, aus dem Kontext könnt ihr euch das erschließen. Nein, natürlich, den Inhalt, den habe ich halt auch gerafft. Ja, also natürlich, wir sind ja auch nicht blöd. Wir wussten natürlich, was Toni Kroos sagen wollte, aber mir ging es einfach um die Wortwahl. Und du hast es richtig gesagt, Robin, einfach mal ein paar Tage sacken lassen und sich dann, ne, gesettet dazu äußern, nicht immer dieses auf Biegen und Brechen sofort seinen Senf dazugeben, sondern einfach mal sacken lassen oder dann lieber gar nichts sagen als sowas. Ja, das finde ich einfach in dem Rahmen, fand ich das einfach völlig deplatziert. Ist meine Meinung, die man ja heutzutage teilen darf, um das auch nochmal klarzustellen. Nee, aber vielleicht ist für Gladbach auch nochmal ganz gut, sich jetzt, ich glaube, Max Eberl hat da einfach auch für Gladbach gedacht, dass es gerade vielleicht einfach auch nochmal eine Neuausrichtung braucht, weil es steckt ja schon Erfolg in dem Verein. Und da hat Max Eberl immensen, ja, wenn nicht, ich will jetzt nicht sagen alleinigen Anteil, weil das würde dem Verein nicht gerecht werden, aber immensen Anteil dran. Und ich glaube, Max Eberl ist sich auch dessen bewusst, dass nicht alles wegbrechen wird, weil es ist ja auch eben, er hat ja auch für Nachhaltigkeit gesorgt, ja, und das gehört ja auch zu seinen Aufgaben, etwas zu schaffen, was Bestand hat, auch im Zweifel, ich meine, ne, dass Max Eberl irgendwann mal wegbrechen kann. Das muss man ja prinzipiell immer auf dem Zettel haben und dass der Verein das eben auffangen kann, weil eben innerhalb des Vereins Strukturen geschaffen wurden, eine DNA geschaffen wurde und die DNA, die gibt es noch bei Gladbach. Ja, sie sind gerade in einer sportlichen Krise, aber trotzdem bin ich davon überzeugt, dass diese Qualität immer noch in Gladbach drinsteckt und wir haben es auch in dieser Saison immer mal wieder gesehen und sie hatten auch in dieser Saison eine ganz gute Phase. Es kam jetzt einfach nur eins zum anderen. Ich glaube auch, dass man sich vom Kader her in naher Zukunft jetzt auch nochmal ein bisschen neu ausrichten wird. Ich glaube, es wird zum Sommer hin viele Neuverpflichtungen geben. Ja, man geht da jetzt schon radikalere Schritte, Ginter weg, Zakaria wird weggehen und ich glaube, dass es da auch, dass wir da im Kader viele Veränderungen sehen werden, weil wenn man sich auch jetzt den Kader von Gladbach in den letzten Jahren anschaut, vom Gefühl, also ich kannst du mir auch gerne beantworten, aber vom Gefühl hat sich irgendwie nichts verändert. Also wenn ich an Gladbach denke, gefühlt spielen die seit 4-5 Jahren mit demselben Kader und vor 4-5 Jahren lief das noch richtig gut, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, kommen die Spieler da nicht mehr an ihr Leistungslimit beziehungsweise stagnieren, Tendenz entwickelt sich sogar eher zurück. Das ist eben so ein bisschen das Problem. Da kommt gerade einfach eins zum anderen und vielleicht, es klingt jetzt total dämlich im ersten Moment, aber vielleicht ist es sogar eine Chance für Gladbach, ja, dass Max Eberl jetzt, natürlich ist es, ey, mir tut es unfassbar weh, kann mir auch Max Eberl bei keinem anderen Fußballverein vorstellen, aber vielleicht ist es sogar eine Chance für Gladbach jetzt, sage ich mal, da, wo niemand mit ihm rechnet, wo sie, ja, faktisch am Boden liegen, dass sie dann eben zeigen, was eigentlich in ihnen steckt und ich bin nach wie vor überzeugt von dem Kader, von der Qualität und glaube auch, dass sie da rauskommen werden, habe ich ja eben auch schon erwähnt. Und dann, ja, würde mich vielleicht bei dir noch interessieren, Robin, wo du Gladbach am Ende der Saison sehen wirst. Erholen sie sich oder glaubst du, das geht vielleicht auch in eine ganz andere Richtung? Glaubst du, sie gehen jetzt erst recht in den Abstiegskampf?
Also ich glaube, du hast absolut recht mit dieser Tendenz, die sich da entwickeln kann, dass sich jetzt jeder nochmal seiner bewusst wird, was da passiert, was da innerhalb des Vereins passiert und dass man einfach versucht, auch nicht nur Max Eberl was zurückzuzahlen, dass diese 13 Jahre auch innerhalb dieser Saison etwas wert waren, ist sowieso klar, aber dass man einfach jetzt die Chance hat, zusammen ja nochmal zu zeigen, hier Max, das, was du uns mit auf den Weg gegeben hast, das halt auch noch ein bisschen nach, das hat auch ein bisschen mehr Tragweite als nur von Spieltag zu Spieltag. Der Kader ist voller Qualität und das, was man vielleicht auch nochmal erwähnen darf, ist, glaube ich, auch dieses Scouting, wo Max Eberl auch immer die Hände drin hatte und die Augen drin hatte. Das war bei Gladbach über Jahre hinweg einfach außerordentlich und gerade wenn man Spieler wie Thüram oder was alles da noch durch den Verein gefallen ist, was wirklich sensationell war und vom Scouting wahnsinnig aufwendig. Das ist eine Arbeit, die ja Max Eberl ausgezeichnet hat, einfach immer wieder das richtige Händchen zu haben und Ausfälle zu kompensieren. Dieses Jahr ist es einfach so, dass im Kollektiv wirklich nicht viel geht. Ich weiß nicht, ich glaube, der Verein vermisst seine Fans genau wie andere auch, aber dort ist es halt nochmal ein bisschen was anderes. Es tut wahnsinnig weh. Ich glaube aber auch gerade, dass das jetzt vielleicht mit dem Umfeld auch ein bisschen was macht und dass man wirklich mit allen Möglichkeiten, die einem als Privatperson zur Verfügung stehen, als Fan zur Verfügung stehen, versucht, den Verein zu unterstützen. Und dann kann man auch nur hoffen, dass vielleicht auch wieder Fans zugelassen werden, weil ich glaube, das würde sehr, sehr emotional werden. Auch das macht ja mit jedem Spieler auch was. Und ich glaube schon, dass sie noch die Möglichkeiten haben, da rauszukommen. Ich glaube allerdings auch, die finanzielle Situation wird in den nächsten Monaten mit Sicherheit nicht besser. Dann musst du gucken, wie viele Spieler dann vielleicht noch bei der WM performen. Also es wird, glaube ich, in den nächsten Jahren aufwendig. Es kommt sehr, sehr viel Arbeit auf die Leute im Verein zu. Zudem ist die Saison ja wirklich jetzt gerade in einer Phase, wo entschieden wird, was passiert. Und vielleicht ist es deshalb auch von Max Eberl der richtige Zeitpunkt gewesen, zu sagen, ey, ihr habt jetzt noch 14 Spieltage Zeit, Punkte zu holen, zu sammeln, auf ein Konto zu packen und zu gucken, für wie viel das reicht, weil im nächsten Jahr mit Sicherheit auch jüngere Spieler eine Chance bekommen. Zwecks der finanziellen Situation, wenn Zakaria jetzt noch weggeht, Stindl ist länger verletzt. Ich glaube, du hast noch eine Achse im Verein, definitiv, aber du musst halt schauen. Ich denke, es wird definitiv reichen für eine Platzierung unter den ersten acht. Für wie viel mehr? Da muss Gladbach tatsächlich dieses Jahr auch ein bisschen hoffen, dass der eine oder andere noch ein bisschen stolpert. Aber ich glaube schon, dass in den nächsten Wochen, dass wir da ein ganz anderes Gladbach erleben werden, weil das war, glaube ich, jetzt einfach so etwas, was durch den Verein geht, durch jede Person geht. Und klar geht da auch jeder mit unterschiedlich unter um. Aber ich glaube, insgesamt wird es mit dem Verein definitiv was machen, was ja einen positiven Ausgang hat.
Ja, und um das vielleicht jetzt auch mal so ein bisschen zum Abschluss zu bringen, die Konkurrenz schläft nicht, ja. Gerade die Teams um Gladbach herum, ich fange jetzt einfach mal an, mit Hertha BSC, die ja wissen auch, was auf dem Spiel steht, haben sich verstärkt, hier beispielsweise mit Marc-Oliver Kempf. Spannende Verpflichtung, wurde ja schon länger mit Hertha in Verbindung gebracht und ja, soll natürlich jetzt in der Innenverteidigung für Stabilität sorgen, was er bei Stuttgart auf jeden Fall eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Torunariga wird den Verein wohl aller Voraussicht nach verlassen, Richtung Gent. Ja, also Korkut müsste Kempf ja, meine ich, auch noch kennen. Ich weiß gar nicht, ob Korkut ihn in Stuttgart noch miterlebt hat. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage für den Abstiegskampf und ja auch so ein bisschen eine Ansage an das Feld von hinten. Auch beispielsweise über Wolfsburg werden wir gleich auch noch mal kurz sprechen, weil da sich auch so eine kleine Sensation anbahnt. Weghorst, ne? Das werden wir auch gleich nochmal thematisieren. Also das ist schon eine Ansage, glaube ich, auch von Hertha. Wir geben alles für den Klassenerhalt. Ja, komme was wolle. Natürlich, wir lachen alle über den Big City Club jede Woche, aber Stand jetzt steht Hertha auf Platz 13 und ja, glaube nicht, dass sie ein Interesse daran haben, in Liga 2 zu gehen. Deshalb, ja, wie bewertest du auch im Hinblick auf den Kämpftransfer momentan so ein bisschen die Personallage bei den Teams, gerade auch unten?
Bei der Hertha musst du dir halt auch einfach immer wieder bewusst machen, dass, glaube ich, das Team, was das Thema Abstiegskampf anbetrifft, einfach überhaupt keine Erfahrungswerte hat. Also dafür ist es dann schon ein bisschen zu lange her, dass die Hertha da unten gespielt hat. Ich meine, dass sie jedes Jahr zu den Teams gehören, die ja sowohl nach oben als nach unten explodieren können. Finde ich so einen Kämpftransfer absolut sinnvoll, weil das jemand ist, der vorangehen kann, der, glaube ich, auch einfach keine Angst davor hat, in diese Rolle jetzt hineingeschmissen zu werden. Torunariga ist natürlich schade, hat ja gerade auch im letzten Spiel mit allem, was ihm zur Verfügung stand, und damit ist ja wirklich tatsächlich alles gemeint, ja, dagegen zu halten. Und ich finde, Kempf macht absolut Sinn, jetzt in eine Situation reinzukommen. Er kennt halt den Weg in die zweite Liga. Er weiß, wie es ist, unten zu stehen. Er kann nur helfen. Er kann die Situation für die Hertha wirklich nur besser machen. Aber es ist natürlich immer noch eine prekäre Situation, weil das einfach punktetechnisch nicht weit auseinander geht. Und du hast es gerade schon gesagt, unten ist es halt wirklich wahnsinnig knapp. Die Arminia hat sich ja auch nochmal verstärkt. Da kommt auch nochmal ein schneller Mann aus den USA bei Wolfsburg. Ja gut, wenn Max Kruse den Weg zurückfindet, dann kannst du dir aber mal sicher sein, dass da noch vorneweg 10, 15 Punkte draufkommen. Und dann geht das auch wieder in eine andere Richtung. Also Bei der Hertha musst du immer aufpassen, dass sie unten nicht durchgereicht werden. Augsburg hat auch Interesse an dem Anschluss an mindestens Gladbach-Bochum. Aber es ist natürlich immer noch so eng da unten, dass es, glaube ich, jetzt für Hertha der richtige Schritt war. Ich bin mal gespannt. Gerade bei Wolfsburg ist hier natürlich jetzt auch Ginzek, ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, dass der noch da spielt. Also der muss in den letzten 2 Jahren maximal 3 Einsätze gehabt haben und die habe ich auch allesamt verpasst. Gedewogi war der Kapitän, geht jetzt auch weg. Also in Wolfsburg ist es natürlich auch ein Abwärtstrend, den wir jetzt über Wochen beobachtet haben. Weghorst trifft das Tor nicht mehr. Der hat auch immer wieder mal das Interesse, den Verein zu verlassen. Ich glaube, man hat es auch in den letzten Interviews gesehen, da ist überhaupt kein Herzblut mehr.
Ist tatsächlich fast fix sogar.
Nach meinem Kenntnisstand. Fast fix. Der Mann, also ist Wahnsinn, was du hier live abreißt parallel. Also du hast die Augen überall. Also gut, aber bei Weghorst würde es mich jetzt auch nicht wundern. Er hat es ja mehr oder weniger auch immer schon mal angedeutet, dass er unbedingt für die niederländische Nationalmannschaft spielen will. Und ich glaube nicht, da ist ja seine Situation und seine Personalie sowieso auch immer ein diskutabler Punkt und umstritten. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Bonds-Coach da auf Platz 15 Spieler einlädt. Das kann er ja quasi vergessen. Abgesehen davon ist das Spiel von Wolfsburg gerade auch nicht darauf ausgelegt, einen Stürmer einzusetzen, sondern er muss sich halt seine Abschlüsse selber erarbeiten. Das kann er zwar, aber ich weiß nicht, ob er dafür noch die Laune und die Lust hat, das gerade so zu tun, dass Wolfsburg wirklich hilft, sondern dann wird er eher weggehen. Also wir müssen abwarten. Also es ist unten einfach so wahnsinnig eng, dass wir jetzt auf die nächsten Spieltage wirklich gespannt sein können. Ja, also was sagst du? Köln, Platz 8. Ich habe jetzt auf dem Transfermarkt nicht großartig was mitbekommen. Der Kontakt zu Hoffenheim ist natürlich da. Leipzig ist jetzt auch nochmal vorbeigezogen. Ich habe da so eine Tendenz bei Köln. Ich glaube, dass es in den nächsten Spielen, also gerade wenn man sich halt den Trend anguckt, das letzte Spiel unentschieden, davor verloren, dann 3 Siege, dass wir bei Köln auch nochmal so eine kleine Leistungsexplosion erwarten dürfen. Ich glaube, die mischen da oben das Volk nochmal richtig durcheinander mit Berlin, Freiburg, mit Leipzig. Ich glaube, Köln hat Großes vor, oder?
Ich würde dir da jetzt gerne einfach ganz, ganz locker zustimmen. Ich glaube, als Nicht-Köln-Fan ist man da weitaus entspannter. Als Kölner weiß man natürlich irgendwie immer, okay, wie schnell das auch wieder nach unten gehen kann. Aber du hast auf jeden Fall recht, die nächsten Wochen werden, glaube ich, sehr entscheidend und auch richtungsweisend, in welche Richtung es gehen kann. Also gewinnt man die nächsten Spiele, holt man da viel. Kann das auf jeden Fall in Richtung Europa funktionieren? Ist halt immer die Frage, ob ich das für so sinnvoll halte, weil oft ist es dann so surreal, dass an dem Punkt, wo man es dann realisiert, ist man auch schon wieder in Liga 2. So war es ja damals unter Peter Stöger. Deshalb, ich bin mittlerweile, was das anbelangt, ich freue mich eigentlich immer, wenn man eine entspannte Saison hat, aus Kölner Sicht, wenn man ja nach Möglichkeit lange nichts mit dem Abstieg zu tun hat, bis zum 34. Spieltag und auch da dann, dass dann alles sattelfest gemacht wurde im Vorfeld. Deshalb, Ich bin so, ne, Platz 8, das ist für mich jetzt schon überragend und alles, was drüber kommt, ist Bonus, aber muss gar nicht sein. Ja, ich bin da jetzt mal völlig unambitioniert. Ich finde es einfach unfassbar geil, dass Steffen Baumgart da im Verein für Struktur, für Kontinuität, für eine DNA, für eine Fußball-DNA, die ich bei Köln noch nie, seitdem ich lebe, das sind jetzt fast 25 Jahre, habe ich bei Köln keine Fußball-DNA mitbekommen. Ist einfach so. Kann mir jetzt auch keiner irgendwas anderes sagen. Die einzige DNA sind die Fans und die Stadt, aber nicht der Fußball im Spielerischen an sich. Und
das heißt, du leugnest jetzt quasi die Existenz von Hennes. Das nehme ich jetzt so raus. Wenn ich da jetzt richtig Schlagzeile draus machen will, leugnest du offiziell die Existenz von Hennes. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Kann ich mich in Köln nicht mehr blicken lassen. Nein, ich hoffe, alle Kölnerinnen und Kölner, die zuhören, wissen, was ich meine. Ich meine einfach nur, der FC hat in den letzten 25 Jahren, stand er für mich für keine spielerische Fußball-DNA. Gut, unter Stale Solbakken hat man dann versucht, Barcelona-artigen Fußball zu etablieren. Endete damit, dass ab und zu tatsächlich so One-Touch-Fußball-Sequenzen rauskamen, aus einem bestimmten Grund, Robin, weil alle den Ball loswerden wollten. Das war dann wirklich so, keiner wollte den Ball haben und dann hast du quasi, du bist, weiß ich nicht, 6-1 untergegangen, hast aber dann plötzlich in Minute 75 ein Tiki-Taka da auf einmal gesehen und du hast dir die Augen gerieben, bis du dann gerafft hast, ach so, die wollten den Ball loswerden. Das war gar nicht geplant.
War ich lange so. Panik, dass das am Ende noch so Marek Mintal um die Ecke kommt und dir noch so 2 Dinger reinlegt.
Ja, wirklich, was Martin Lahn nicht damals abgerissen hat. Ja, nee, deswegen alles, was on top geht, also mit Platz 8, da, ich reibe mir sowieso jeden Tag die Augen, wenn ich die Kölner da sehe. Jetzt kommt Skiri noch zurück.
Für mich war es eine klare Kante, als Lukas Siekewitz noch Linksverteidiger gespielt hat, der nach zu Leverkusen gegangen ist, was ich bis heute nicht verstehen kann, dass sowas überhaupt erlaubt ist. Dann die Achse aus Albert Streit und Lukas Podolski. Das war für mich schon sensationelles Köln. Gut, dass man am Ende trotzdem um Abstieg gespielt hat, war natürlich tragisch. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist jetzt schon einfach, also ich habe jetzt auch gesehen, Steffen Baumgart ist gerade irgendwo an der See. Ich weiß nicht, ob es Nordsee oder Ostsee war. Auf jeden Fall ist er irgendwo am Wasser. Das heißt, der Mann, der kommt wirklich entspannt und erholt zurück. Also wenn er jetzt so weitermacht und das aussieht wie am Anfang der Saison, dann wird es tatsächlich interessant für die, die drüber stehen. Dann ist Köln dieses Jahr in einer sogenannten Verfolgerrolle. Und das ist ja wirklich was komplett Neues.
Ja, zumal man ja auch sagen muss, wenn man mal so ein bisschen auf die anderen Teams schaut, Frankfurt, Hoffenheim, Freiburg, die haben natürlich, die spielen alle, also gut, die Frankfurter sind meiner Meinung nach noch so ein bisschen unter ihren Verhältnissen, bringen auch komische Ergebnisse auf die Beine. Du denkst, jetzt läufst und dann gerade gegen die Teams von unten kriegen sie es auf einmal nicht mehr gebacken. Also du siehst gerade die Konkurrenz, die steht jetzt nicht für Kontinuität, die Hoffenheimer genauso. Und das ist eben die Chance der Kölner. Ich meine, so hat man sich auch damals vor ein paar Jahren für die Euroleague qualifiziert. Ich hoffe aber einfach, ich schaue tatsächlich aus Kölner Sicht gar nicht so auf die anderen, sondern da hat dieses 0815-Zitat, was jeder Fußballer immer von sich gibt, von wegen, ja, wir schauen nur auf uns, das meine ich jetzt tatsächlich auch mal so. Ich schaue in dem Sinne gar nicht auf die Teams auf Platz 5, 6, 7, weil, ey, ich habe immer diesen Klassenerhalt. Ja, so als Kölner bist du so konditioniert, du hast immer diesen scheiß Klassenerhalt noch im Hinterkopf. Deswegen bloß weit weg von Platz 16 und alles andere ist Bonus, ne, und trotzdem ist mir klar, dass in dieser Saison einiges möglich ist. Die Leipziger, unter wem auch immer, sage ich schon, unter wem anders hätte es auch sein sollen als Domenico Tedesco, punkten wieder. Spielen Rotz Fußball jetzt, aber punkten wieder. Und Tedesco hat recht. Gut.
Stell dir mal vor, ich hätte dir zum Anfang der Saison gesagt, Köln steht 2 Punkte hinter einem Verein, der trainiert wird von Domenico Tedesco. Was hättest du mir gesagt? Welcher Verein ist das? Hättest du mir gesagt, pass auf, Junge, du musst auch mal ins offene Fenster gehen und musst mal zusehen, dass du vielleicht irgendwie einen Tag Urlaub nimmst. Aber was hättest du mit dieser Aussage von mir, was hättest du damit gemacht? Hättest du dich eingeschlossen? Hättest du dir vielleicht auch erstmal einen Tee gemacht, mal einen heißen Kaffee gemacht? Wie wärst du mit dieser Aussage von mir? Weil die Aussage ist ja per se erstmal frech. Die ist ja wirklich frech. Was hättest du gemacht damit?
Die ist sehr frech. Also ich wäre wahrscheinlich erstmal besorgt um Köln, aber auch besorgt um dich. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch verständlich. Also ich meine, ich hätte auch allein, dass Tedesco bei Leipzig gelandet ist, allein für die Aussage hätte ich mir Sorgen um dir gemacht.
Vor allem die Route Gelsenkirchen, Moskau, Leipzig, die ist natürlich auch hochinteressant. Wenn ich dir vor allem dann zu der Aussage, die ich dann getätigt hätte, noch gesagt hätte, wir sprechen über Platz 8 und Platz 6. Ja gut, ich weiß nicht, ob wir den Podcast dann noch weitermachen müssen oder ob wir dann einfach demnächst irgendwie über Kapitalgesellschaften sprechen oder was wir dann gemacht hätten. Also ich glaube, du hättest mir das Mikro abgenommen.
Ja, definitiv. Also es ist einfach ein völliges Chaos und einfach auch, ich weiß halt auch nicht, irgendwie ist es spannend jetzt, der Punkt ist einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig langfristig mit Tedesco plant, weil mit der Art von Fußball wird man irgendwann auch wieder nach unten schauen, aber momentan klappt es und das weiß Tedesco ganz genau und läuft, wie Toni Kroos sagen würde, mit, ich wiederhole es jetzt nicht, aber Tedesco kann gerade durch Leipzig laufen und, weiß ich nicht, ist quasi König von Leipzig, so, um das mal auf den Punkt zu bringen. Gottes, ja. Nee, deswegen, auch da geht es wieder in eine Richtung. Deswegen Köln, um das nochmal zum Ende zu bringen, hat da wirklich gute Chancen. Aber auch die anderen Teams, ja, da muss sich keiner verstecken. Also wer jetzt, sage ich mal, eine kleine Siegesserie hinlegt, hat beste Chancen. Vielleicht, um auch schon Richtung Ende zu kommen, wir wollen es heute nicht zu lang zu machen, Wolfsburg. Also zum einen, ich glaube auch, dass Weghorst jetzt, so wie es ausschaut, den Verein verlassen wird. Ja, für Wolfsburg nicht so optimal. Auf der anderen Seite denke ich mir so, das Thema Weghorst ist für mich auch irgendwie so ein bisschen ausgelutscht. Also ich glaube, jetzt ist es auch ein guter Zeitpunkt, den Verein zu verlassen, weil du merkst auch einfach, es ist nicht mehr der Wout Weghorst, den wir mal erlebt haben. Ich bin eh nicht mehr so ein Fan von ihm, auch aus anderen Gründen, die ich jetzt hier nicht thematisiere. Aber ich glaube auch sportlich gesehen, Ist man jetzt ganz gut beraten, ihm auch abzugeben. Ja? Man kriegt noch ganz gut Geld und dann wünschen wir Wout Weghorst auch alles Gute, dass er in England ein paar Törchen erzielt. Ja, hat sich sein Traum von Nationalmannschaft erfüllt. Also ja, ne, jetzt, wenn er jetzt geht, kann man auch sagen, dass es eine sehr erfolgreiche Zeit beim VfL Wolfsburg war. Aber man muss auch sagen, dass es sportlich momentan sehr bei ihm kriselt und so wirklich weiterhelfen kann er der Mannschaft auch nicht. Das liegt bestimmt nicht nur an ihm, wobei ich mir dann denke, leistungsmäßig sehe ich den Matcher ganz klar vor ihm. Der konnte der Mannschaft wirklich weiterhelfen, spielerisch, kämpferisch, in allen Belangen. Und Weghorst, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht mehr so der Typ, der die Mannschaft mitzieht, im positiven Sinne, sondern eher wirkt für mich, wenn ich das momentan so anschaue, eher wie ein Fremdkörper. Max Kruse hast du eben angesprochen, ja, wäre natürlich ein Riesending, weiß ich nicht, ob das wirklich zustande kommt, aber Max Kruse die Eisernen da verlassen möchte, ja, er hat irgendwie, sein Vertrag wird auslaufen, aber irgendwie so, ja, so wirklich vorstellen, irgendwie Kruse und Union, das passte für mich einfach so gut. Jetzt zum VfL Wolfsburg, gut, ne, wenn das Gehalt stimmt, dann kannst du das machen. Bin mir gar nicht so sicher, ob das, du hast eben gesagt, wenn Kruse kommt, sind das mal eben 15 sichere Punkte für den VfL Wolfsburg. An sich ja, aber sehe ich tatsächlich gar nicht so, weil ich das Problem bei den Wolfsburgern viel, viel dramatischer sehe als beispielsweise bei den Gladbachern. Also auch ein Max Kruse könnte da, glaube ich, in dem Konstrukt momentan Probleme bekommen. Dann auch noch unter Florian Kohfeldt. Ja, die beiden kennen sich, aber ich weiß nicht, ob das jetzt so das oben ist, was die Wolfsburger Fans erhoffen. Ja, um das vielleicht nochmal in dem Podcast vielleicht auch Richtung Ende zu biegen. Vielleicht nochmal über Wolfsburg, Robin.
Ich glaube, ein Spieler wie Max Kruse, der wirklich Bremen über Jahre hinweg noch am Leben gehalten hat, der hätte natürlich auch einen riesen Input bei Wolfsburg, weil das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wout Weghorst wirkt wie ein Fremdkörper, hat keine richtige Bindung mehr zur Mannschaft, seine Körpersprache ist eine absolute Katastrophe. Ich kann das auch nachvollziehen, wo soll denn jetzt auch gerade irgendwas herkommen, aber du brauchst ihn eigentlich gerade als jemanden, der vorangeht, als jemanden, der die anderen an die Hand nimmt, weil er ja wirklich auch ein Spieler ist mit einer gewissen Physis, mit einer gewissen Präsenz, aber es scheitert gerade auch da komplett an diesen Faktoren. Also von daher ist es jetzt auch rein wirtschaftlich sinnvoll, ihn loszuwerden, weil du dann halt einfach ein bisschen schauen kannst, dass du in den nächsten Wochen einfach durch Kampf, durch Mentalität, durch das Kompensieren von solchem Spieler vielleicht irgendwas in diese Mannschaft holst, was funktionieren kann. Gut, Florian Kohfeldt, da sind wir auch immer sehr, sehr vorsichtig, wie lange das noch gut geht. Ich glaube, wenn er sich halt jetzt gegen in den nächsten Wochen noch ein, zwei Niederlagen reinholt, dann ist das einfach auch nicht mehr tragbar. Dann ist das vor allem auch für so einen Konzernverein nicht mehr tragbar. Das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht 13, 14 Spiele am Stück verlieren, ohne dass das irgendwelche Konsequenzen hat. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es alles in einem gewissen Tempo gerade passiert, was für den einen oder anderen einfach nicht mehr zu machen ist, was ich auch wirklich nachvollziehen kann, weil du irgendwann einfach auch abstumpfst, weil du irgendwann einfach überhaupt keine Zeit mehr hast, deine Gedanken, deine Emotionen irgendwie zu steuern. Aber was natürlich eindeutig ist, wenn du einen Verein hast wie Wolfsburg, der ein immenses Potenzial hat, das ja auch gezeigt hat, das hat sogar für die Champions League gereicht, ja, innerhalb weniger Spiele auf Platz 15 wiederfindest, dann muss das irgendwelche Konsequenzen haben. Das meine ich jetzt noch nicht mal irgendwie auf gewissen Positionen, sondern du musst halt einfach schauen, dass du dann irgendwie den Kader durchforstest, wer wirklich bereit ist, für diesen Verein gerade jetzt nochmal wirklich in den letzten 14 Spieltagen zu leiden. Und ich glaube, da ist man halt auch auf Wout Weghorst gestoßen und war sich eigentlich ziemlich sicher, dass er das nicht mehr leisten kann, nicht mehr leisten will. Und dann ist es auch vernünftig, wenn man sich da eben trennt und sagt, okay, man nimmt dann halt noch ein paar Millionen mit und dann kann er gerne in England sein Glück versuchen. Was ich von ihm persönlich halte, deckt sich, glaube ich, mit deiner Meinung. Also da haben wir auch andere Ansichten, was das Leben über den Fußball hinaus anbetrifft. Aber ansonsten war es, glaube ich, jemand, der sich immer ganz gut mit Wolfsburg und auch den Fans stilisieren lassen konnte. Aber ich glaube, das funktioniert einfach nicht mehr. Du kannst einen Spieler, der immer mal wieder auch als Nachfolger für Haaland gehandelt worden ist, davon ist er so meilenweit entfernt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das überhaupt mal ein Thema war.
Ja, okay. Ja, ich will jetzt auch nicht, will es jetzt auch nicht hier ins Respektlose ziehen, aber das sind spannende Aussagen, Robin. Also vielleicht muss ich nach der Folge doch nochmal nachhaken, ob also wo du deine Quellen herbeziehst. Nee, Quatsch, aber
was Michael Zorc hier über einen heißen Draht weggibt, ist der Wahnsinn. Also jemand, der Daniel Mahlen holt, um Jadon Sancho zu ersetzen, der ist für mich ein Hexer. Also das ist, da ist einiges möglich. Der hätte mir auch noch verkauft, dass ein Wout Weghorst 30 Tore schießt. Also ich weiß auch nicht, wo er damals Paco Alcácer hergeholt hat. Also der Mann ist zu allem fähig. Das ist gar nicht mal so weit hergeholt, an einem Sonntagnachmittag, dass Wout Weghorst irgendwann nochmal für Borussia Dortmund spielt. Wenn es auf der PlayStation bei deinem Account der Fall ist. Es ist möglich.
Es ist möglich, ja. Übrigens, genau, Wolfsburg wird ca. 14 Millionen, ich habe es jetzt hier auch nochmal offen, für Weghorst einnehmen. Es gab schon Gerüchte, dass er in Burnley gesichert wurde. Das stimmte wohl nicht. Dennoch lese ich hier nach Sky Sport Information, dass der Deal wirklich unmittelbar vor dem Abschluss steht und Wolfsburg auch schon einen Ersatz gefunden hat. Jonas Wind vom FC Kopenhagen sagt mir jetzt auf die Schnelle nichts. Bringt vielleicht frischen Wind nach Wolfsburg. Keine Ahnung. Kann ich Stand jetzt noch nichts zu sagen, aber ich denke mal, die 14 Millionen, das ist auch, das ist mehr als genug für ein Wout Weghorst momentan. Also da können die Wolfsburger wirklich nur froh sein, dass sie da 14 Millionen bekommen. Sicherlich auch, weil ich glaube, Christian Wood war es, den Burnley für 30 Millionen abgegeben hat. Das heißt, das passte dann jetzt von beiden Seiten wie die Faust aufs Auge. Und dann denke ich, wird der Weghorst-Transfer vielleicht morgen sogar schon verkündet. Und dann,
ich habe zum Abschluss übrigens noch eine sehr interessante Information, die mir gerade reingereicht wird. Juventus Turin möchte nicht nur Zakaria haben, sondern falls man den nicht bekommen könnte als Alternative dazu, lese ich hier gerade Vorstoß bei Toussaint. Sprechen wir da über denselben Toussaint, der gerade bei der Hertha spielt und für uns einer der Typen ist, der so sehr verkörpert wie kein anderer, dass Hertha in einem Traumland teilweise spielt. Ich glaube, was hat er gekostet? Wie viel hat
30 Millionen, also Lyon weiß bis heute nicht, vielleicht leugnet Lyon es, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht guckt Lyon wirklich auch noch mal jeden Tag aufs Konto, ob das wirklich
echt ist. Der hat da irgendwie ein Komma verschleppt oder sonst irgendwas. Also das ist, wenn das 30 Millionen, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, also das ist Wahnsinn, aber er möchte jetzt offensichtlich zu Juve.
Da musst du vielleicht auch noch mal gucken, ob es wirklich die erste Mann, also weil das ist jetzt so eine interessante Frage.
Ja, das ist richtig, das Punkt. RMC Sport berichtet das gerade, ist ja eigentlich auch immer, die vertun sich ja das ein oder andere Mal, was die Mannschaften anbetrifft. Ich glaube, die haben auch 8-mal gemeldet, dass Franck Ribéry schon bei Real Madrid spielt. Weiß ich jetzt nicht, ist glaube ich nicht passiert, aber ja, das fände ich doch interessant. Also Toussaint bei Juventus Turin, da würde ich eventuell sogar wieder angucken, was Juve da spielt. Also natürlich
abenteuerlich, würde ich sagen.
Der Transfermarkt dieses Jahr, den kannst du auch wirklich in die Ecke treten. Also ich bin von keinem einzigen Transfer noch irgendwie großartig überrascht. Also das ist mir auch völlig abhanden gekommen über die letzte Zeit, dass ich noch irgendwie was wahrnehme. Ich bin auch so durch mit diesem Transfermarkt, weil das einfach, also das sind Transfers, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Also was soll ich jetzt als Fußballfan, als Romantiker mit der Information anfangen, dass ein Toussaint eventuell bei Juventus Turin spielt? Das ist ja für keinen der Beteiligten irgendwie positiv.
Ja, also ich glaube, wenn wir uns da jetzt noch reinsteigern, Robin, dann sprengen wir den Rahmen. Ich glaube, dass
Amiri wechselt zu Genua, okay. Ich nehme das, also das ist jetzt, mehr wird in meinem Kopf auch nicht mehr passieren, als dass ich das jetzt hier gerade vorgetragen habe. Also ich hoffe wirklich, dass die Saison, was das anbetrifft, noch für genügend Spannung sorgt. Ich glaube, es braucht jetzt gerade auch nicht so viele Transfers. Die Tabellenkonstellation ist so eng, dass das auf jeden Fall schon ausreicht. Aber der Transfermarkt ist gerade jetzt irgendwie in dieser Zeit in Deutschland irgendwie, ist schon sehr eigenartig.
Ja, ich denke, eigenartig trifft es gut. Und ja, du bist durch, Robin. Und ich glaube, wir sind mit unserem Podcast jetzt langsam auch durch. Ich glaube, wir belassen es einfach dabei und alle Zuhörer können sich jetzt mal so ihr eigenes Bild und von der ganzen Thematik machen. Und das auch erstmal sacken lassen. Ja? So wie wir die Max-Eber-Informationen haben sacken lassen müssen, sollte man diesen Podcast jetzt fürs Erste, denke ich, dann auch mal an einem Sonntagabend sacken lassen. Robin, mir hat es riesen Spaß gemacht. Nächste Woche haben wir wieder ein normales Programm, Bundesliga. Da beginnt dann unser Alltag auch wieder.
Ja, vor allem ist es dann die letzte Folge vor unserer Fahrt nach Straßburg. Also es wird hochinteressant, da wird einiges auf die Leute zukommen, weil wir eben auch die Zeit hier nutzen. Also selbst wenn keine Bundesliga ist, wir nutzen das hier. Die Räder drehen sich. Da ist einiges geplant. Ich bin immer sehr gespannt, was dann auf uns zukommt, vor allem auch die nächste, du hast es gerade gesagt, Hertha gegen Bochum. Ist natürlich ein überragendes Spiel. Köln gegen Freiburg, fast Spitzenspiel, Bayern, Leipzig. Es kommt einiges auf uns zu. Dortmund fragt in Leverkusen nochmal nach, wie es mit Verfolgern aussieht. Es wird hochinteressant.
Es wird hochinteressant und ja, auf die Fahrt, auf die offizielle Podcast-Fahrt kommen wir dann auch nochmal zu sprechen. Das war's von uns. Euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge.